Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt wie immer Michael. Und Michael, jetzt in der kalten Jahreszeit, da kommt der Griff zum Lichtschalter oder zur Heizung doch mal öfters. Es wird kalt, das heißt, wir brauchen mehr Energie. Und da stellt sich dann, wie in den letzten Jahren, immer wieder die Frage, warum ist das so verdammt teuer geworden? Michael, über das große Thema Energie und Energiewende hast du mit jemandem gesprochen, der jetzt aktuell auch ein Buch dazu verfasst hat. Mit wem hast du denn gesprochen und worüber genau habt ihr geredet?
Ja, ich habe mit Friedbert Pflüger gesprochen. Also Friedbert Pflüger war lange Politiker der CDU gewesen, war mal Kandidat für den regierenden Bürgermeister in Berlin, lange im Bundestag, und jetzt ist er ja selbstständig und er hat ein Buch geschrieben, Energiewende besser machen, und darüber habe ich mit ihm gesprochen.
Was würde er denn besser machen?
Also er würde zumindest mal die Technologie offener halten. Also da spielen natürlich so Aspekte wie, kann man die Kernkraft neu denken, also kleine Reaktoren zum Beispiel, aber auch, dass man Dinge nicht bis ins letzte Detail vorschreibt. Also zum Beispiel Thema Wärmepumpe, das war ja ein großes Reizthema mit dem Heizungsgesetz. Also dass man nicht sagt, okay, die Wärmepumpe ist das Allheilmittel, sondern dass man vielleicht auch mal überlegt, okay, wenn ich jetzt einen Ofen schadstoffarmer mache, ne, und dann trage ich ja auch was zum Klimaschutz bei, ob man sowas nicht auch mitunter fördern kann.
Wo, sagt er denn, ist Deutschland, trotz aller Kritik, die zum Teil, großen Teil ja auch durchaus berechtigt ist, wo ist Deutschland denn vielleicht auch auf einem guten, auf einem richtigen Weg? Hat er da auch einen Take dazu?
Also ich glaube, Deutschland ist im Bereich Energiepolitik jetzt nicht auf dem besten Weg in der Welt. Das ist halt so. Also wir haben jetzt die Kernkraftwerke abgeschaltet, die ja gebaut waren, die in Betrieb waren und wo es jetzt eigentlich kein rationaler Grund gab, außer ideologische Gründe, die jetzt abzuschalten. Also es gibt natürlich so ein paar Hoffnungsschimmer. Also klar, im Bereich erneuerbare Energien ist Deutschland sicherlich schon ein Vorreiter, aber ob das für eine Industrienation so gut ist, weiß man natürlich nicht.
Also wie Friedbert Pflüger die Energiewende besser machen würde und was er in seinem Buch geschrieben hat, das erfahrt ihr jetzt. Michael im Gespräch mit Friedbert Pflüger über sein Buch Energiewende besser machen.
Heute bei uns zu Gast im Video Friedbert Pflüger. Herzlich willkommen, Herr Pflüger.
Freue mich sehr.
Herr Pflüger, wir wollen ja heute über Ihr Buch sprechen, Energiewende besser machen. Energiewende ist ja ein Thema, was viele Menschen im Land umtreibt, was politisch sehr kontrovers auch diskutiert wird. Und ich habe ein Zitat von Ihrer Webseite mir zu Gemüte geführt. Und zwar schreiben Sie dort, im Mainstream schafft man keinen Fortschritt. Wie sind Sie denn darauf gekommen, dieses Zitat so prominent auf Ihrer Webseite zu platzieren?
Ja, ich glaube eben, dass der Mainstream des Denkens, den wir ja bei uns erleben und der bei uns sehr stark ist, in den Medien, in den Parteien, dass der, so wie es heute angelegt ist, Innovation sehr schwer macht. Weil man muss sich erstmal gegen alle möglichen Anfeindungen zur Wehr setzen. Es gibt sehr viel Versuchung zur Diskreditierung der Personen, die den Versuch machen, mal in eine andere Richtung zu denken. Nach meiner Erfahrung war das früher ein bisschen einfacher. Da gab es eine breitere Debattenkultur, weniger Cancel-Kultur und vor allen Dingen weniger Diffamierung. Heute wagen sich viele mit ihren Thesen gar nicht mehr raus, weil sie Angst haben, sofort in irgendeine Ecke gestellt zu werden und dann auch Nachteile erleiden. Und ich glaube, dass Fortschritt, was Neues, immer dann entsteht, wenn jemand wirklich den Mut hat, sich gegen eine allgemein als richtig erkannte Position aufzulehnen, Gegenargumente zu finden und dann natürlich irgendwann die Leute in einen neuen Mainstream überführt, der dann wieder eine Challenge braucht, eine Herausforderung braucht. So entsteht Fortschritt und nicht dadurch, dass alle sich immer auf die Schulter klopfen und sagen, genau so und das jetzt noch ein bisschen schöner formuliert, aber bloß nicht zu neuen Ufern gehen.
Und Sie haben jetzt ein Buch geschrieben, Energiewende besser machen. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, das Buch zu schreiben? Oder gab es einen Auslöser, wo Sie gesagt haben, okay, jetzt muss ich mal meine Gedanken zu Papier bringen?
Ja, ich beschäftige mich ja seit ich angefangen habe mit der Politik, mit diesen Themen Klima, Energie, Umwelt. Habe ich gemerkt und glaube, das haben viele gespürt, dass der Klimawandel natürlich real existiert ist, existent ist, dass aber wir nicht wirklich vorankommen bei dem Versuch, ihn in den Griff zu bekommen. Die Welt ist nach wie vor 80% fossil. Da gibt es keine große Veränderung. Aber auch Europa, der Energiemix in Europa und in Deutschland ist auch nur irgendwo zwischen 75% und 80% immer noch fossil. Also alle unsere gewaltigen Bemühungen haben nicht dazu geführt, dass wir wesentlich weiter sind. Wir rühmen uns immer, dass wir jetzt zu 60% bei der Stromproduktion auf Erneuerbaren beruhen. Aber wenn wir den Verkehr und die Wärme, also die Heizungen uns ansehen, wenn wir das Gesamtsystem nehmen, dann sind die fossilen Kräfte nach wie vor sehr groß. Und weltweit und in Europa erleben wir nicht ein Zurückdrängen von Kohle, Gas und Öl, sondern im Gegenteil, alle drei wachsen. Es wachsen auch die Erneuerbaren. Aber in Wahrheit haben wir nicht eine Energietransition, wir haben keine Energiewende, sondern wir haben eine Energieaddition. Das heißt, zusätzlich zu dem normalen Wachstum der Fossilen kommen jetzt auch noch die Erneuerbaren. Das ist gut und schön und wichtig, aber es reicht nicht hinten und vorne nicht, um die hochgesteckten Klimaziele von Paris auch nur annähernd zu erreichen.
Ja, Sie haben es ja angesprochen, es gibt verschiedene Elemente, um diese Energiewende ja aufs Gleis zu setzen. Also es ist in Deutschland Sonne, Windkraft und wir sind eine Industrienation. Also wir brauchen ganz viel Strom, brauchen in Zukunft noch mehr Strom. Also jetzt hier bei uns im Saarland steht ja das Thema grüner Stahl im Raum und dafür braucht man erhebliche Mengen Strom. Und da sagen viele Menschen, okay, also mit Windkraft und Solar ist das eigentlich nicht leistbar. Was würden Sie denn sagen, braucht man noch als zusätzliche Energiequelle zu vielleicht Wind und Solar?
Nochmal, Wind und Solar sind wichtig, sind und bleiben im Zentrum der Energiewende. Aber es ist ein großer Fehler gewesen, Wind und Solar sozusagen mit der Energiewende gleichzusetzen. Wenn wir Deindustrialisierung aufhalten wollen und wenn wir moderne Konzepte wie grünen Stahl vorwärts bringen wollen, brauchen wir Gas erstmal als den fossilen Energieträger, der am wenigsten CO2 emittiert, in der Brücke. Und das hat ja schon die Regierung Habeck, also Scholz-Habeck, eingesehen. Die wollten ja auch schon 12,5 Gigawatt neue Gaskraftwerke bauen. Frau Reiche sagt jetzt bis zu 20. Das ist im Übergang absolut notwendig, um überhaupt annähernd den Energiebedarf zu decken, den wir benötigen. Und dieses Gas wollen wir dann aber mittelfristig in Richtung Wasserstoff verändern. Und da vor allen Dingen grünen Wasserstoff. Da merken wir jetzt aber, der ist so teuer und steht quasi nicht zur Verfügung. Deswegen hat die jetzige Bundesregierung gesagt, müssen wir auch da im Übergang erstmal blauen Wasserstoff nehmen. Das heißt Wasserstoff, der aus Erdgas gewonnen wird und wo dann das CO2 abgeschieden und irgendwo im Boden verpresst oder wieder benutzt wird in anderer Form, in einer Form, die nicht in die Atmosphäre geht. Das brauchen wir ganz dringend. Man muss die Frage stellen, zum Beispiel, wenn jetzt die großen Daten- und Artificial Intelligence Center dazukommen, ob nicht auch eine neue Generation von Nuklearenergie wieder eine Rolle in unserem Energiemix spielen sollte. Andere Länder auf der Welt planen bereits damit, mit sogenannten Small Modular Reactors, SMR, also kleinen Reaktoren, die man dezentral etwa an ein solches Datencenter anschließen kann. Ich fürchte, wenn wir nicht solche Wege gehen, wird diese künstliche Intelligenz an uns vorbeigehen, wie viele andere neue Technologien auch in der Vergangenheit.
Ja, würden Sie sagen, dass das Thema Energiesicherheit, Versorgung mit günstiger Energie auch immer mehr zum Standortfaktor wird? Also vielleicht sogar noch mehr als in der Vergangenheit. Dann hat man ja immer über Arbeitskosten gesprochen. Aber wird das Thema Energie vielleicht sogar Arbeitskosten noch mal übertrumpfen?
Absolut. Also wir haben uns eben jahrelang ja zu diesem ganzen Thema kaum Gedanken gemacht, weil wir uns 50 Jahre lang auf den ständigen Fluss von bezahlbarem russischem Gas eingestellt hatten. Das haben wir ja nicht gemacht, den Russen zuliebe oder weil wir naiv waren gegenüber Putin, sondern das hat die Bundesrepublik Deutschland mit in großer Übereinstimmung von rechts bis links gemacht, weil das für uns die günstigste Quelle war, unsere Basisenergie, unsere Grundlast zu decken. Und gerade nach dem Ausstieg aus der Atomkraft und dem Wunsch, möglichst schnell aus der Kohle herauszukommen, aber der mangelnden Bereitschaft bei uns Fracking zu machen, also unser Gas zu nutzen, blieb über längere Zeit für in den Augen vieler kaum eine andere Möglichkeit, als weiter auf russisches Gas zu setzen. Und in welche schwierige Position uns das gebracht hat, in welche Abhängigkeit uns das gebracht hat, das haben wir eben eigentlich erst richtig alle verstanden. Gibt immer Ausnahmen und viele sagen heute, sie hätten es immer schon gewusst, aber davon hat man wenig gemerkt. Das haben wir eigentlich erst 2022 wirklich gespürt, nachdem Russland die Ukraine überfallen hatte.
Ja, 2022 gab es ja auch in der Ampelkoalition eine Diskussion darüber, ob die Kernkraft weiterlaufen soll, also die verbleibenden 6 Kernkraftwerke, die noch am Netz waren. Halten Sie es so in der Rückschau für einen Fehler, dass man die abgeschaltet hat in dieser Situation? Oder würden Sie sagen, das war absolut richtig und das war ein notwendiger Schritt?
Ich bin wegen der immer noch nicht gelösten Endlagerfrage immer ein Kernkraftskeptiker gewesen. Also weit davon entfernt zu sagen, das ist die Lösung unserer Energieprobleme. Aber in der Lage, in der wir da waren, die verbleibenden Kernkraftwerke und ich sage nochmal vor allen Dingen auch dann nochmal die letzten 3 modernen Kernkraftwerke abzuschalten, war absolut unverantwortlich und hat die Energie, die unseren Unternehmen, unseren Haushalten zur Verfügung steht, erneut weiter verknappt, die Preise in die Höhe getrieben und einen erheblichen Anteil an der leider bei uns inzwischen sichtbaren Deindustrialisierung geleistet.
Also aus Ihrer Sicht doch ein Fehler in der Rückschau. Und ich meine, Ihr Buch trägt ja auch den Untertitel Technik und Wirtschaft statt Ideologie. Also gibt es auch viele ideologische Entscheidungen in der Energiepolitik aus Ihrer Sicht? Und wenn ja, welche sind das?
Ich finde zum Beispiel die zu sagen, wir wollen den Verbrenner 35 de facto verbieten. Das finde ich ist Ideologie. Wenn man sagen würde, wir möchten klimaneutrale Automobile ab 35 haben, aber jetzt ihr Ingenieure, Techniker, setzt euch hin und macht das Beste draus, dann finde ich das richtig. Also man soll die CO2-Ziele hochsetzen. Aber der Staat soll nicht entscheiden, mit welchen Technologien wir das zu tun haben. Wenn jemand in der Lage ist, den Verbrennungsmotor mit Wasserstoff oder mit E-Fuels, also mit synthetisch hergestellten, auf der Basis von erneuerbaren Energien hergestellten Kraftstoffen zu betreiben oder mit Biomethan, Bio-LNG, dann sollte uns das doch willkommen sein. Das geht sozusagen die Politik und vor allen Dingen die Bürokratie gar nichts an. Ich hätte also gesagt, Klimaziele für die Mobilität. Wir wollen klimaneutralen Verkehr. Und jetzt entwickelt euch in diese Richtung, aber nicht die Technologie vorschreiben. Ich bin sehr für die Wärmepumpe, aber wir müssen den Menschen nicht vorschreiben, ob sie mit Elektrizität, also mit der Wärmepumpe heizen oder zum Beispiel ihre alten Gaskessel in Zukunft mit Biogas oder mit synthetischem Gas, ENG, Electric Natural Gas heizen. Nochmal, die Klimaziele, das verstehe ich. Ich finde, der Klimawandel ist real existent und ist nicht die große Bedrohung, gibt andere, aber es ist eine zentrale Bedrohung unserer Form der Zivilisation. Das müssen wir sehr ernst nehmen. Aber der Weg, auf dem wir das bisher machen, dass der Staat entscheidet, mit welcher Technik, bis wann Auslaufdaten vorschreibt, bevor etwas Neues gewachsen ist, das ist ein Irrweg. Und deswegen sage ich nicht, Energiewende wegschmeißen, sondern ich sage, Energiewende ist richtig, aber wir müssen sie besser machen als bisher.
Es gibt ja auch, oder es gab in der Vergangenheit viele technische Innovationen aus Deutschland. Also ich erinnere mich an den 3-Liter Lupo von VW, der so um die Jahrtausendwende rauskam. Dann 1998 wurde das Transrapid-Projekt zwischen Berlin und Hamburg dann von der Regierung Schröder, also SPD, endgültig begraben. Der Transrapid, der fährt jetzt in Shanghai. Dort kann man diese Technologie noch bestaunen. Also das wäre ja auch, oder beide Ideen wären ja auch ein Beitrag zum Klimaschutz gewesen. Also haben wir es verlernt, in Deutschland solche Innovationen weiter voranzutreiben? Und woran scheitert das aus Ihrer Sicht?
Ja, also Transrapid finde ich ist ein sensationelles Beispiel. Ich bin mit diesem Transrapid auf der Forschungsanlage, auf der Pilotanlage in Lingen selbst gefahren. Und es war fantastisch. Und wir hätten damit den innerdeutschen oder vielleicht sogar mitteleuropäischen Flugverkehr völlig überflüssig machen können und hätten eine Technologie gehabt für die ganze Welt. Das ist damals gescheitert, vor allen Dingen daran, dass man gesagt hat, ach, wir haben doch diese ICEs und wir haben, vor allen Dingen sind die zu lärmintensiv. Ein ganz großer Fehler, und nicht nur die in Shanghai bauen jetzt, sondern die Japaner wollen jetzt bauen. Das heißt, diese Technologie ist immer noch so großartig, dass sich auch heute noch die Länder darum reißen. Und das war ein Siemens-Projekt und das ist ein sehr gutes Beispiel. Und deswegen müssen wir uns für andere Technologien öffnen. Und das ist das Plädoyer meines Buches. Glaubt nicht, dass ihr den Klimawandel aus der Bürokratie verordnen könnt, sondern sagt die Ziele und lasst dann die Ingenieure und die Unternehmer tüfteln. Ich habe zum Beispiel neulich einen Unternehmer getroffen aus Adlershof bei Berlin, der macht Plasmalyse. Mhm. Der verwandelt Erdgas mit verschiedenen chemischen Produkten zu türkisenem Wasserstoff. Also Wasserstoff, der ist dann der kann dann sofort zum Beispiel bei Salzgitter oder bei Ihnen im Saarland den grünen Stahl produzieren und produziert als Nebenprodukt festen Kohlenstoff, also etwa ein Baustoff Graphit oder Dünger. Der bindet also den Kohlenstoff, den er aus dem Gas rausgenommen hat, fest und dauerhaft. Ja, das sind tolle Innovationen. Der ist im Übrigen sehr viel günstiger als die Produktion von grünem Wasserstoff. Das hat man sich bei uns bisher gar nicht angeguckt. Also diese Offenheit gegenüber neuen Technologien, da gibt's einen Lars Baumgürtel, Chef der Firma Zink in Gelsenkirchen, der hat Wärmespeicher entdeckt durch Energieträgerkopplung und propagiert die. Also anstatt den Windstrom, wenn er überproduziert wird, abzuriegeln, nutzt er ihn, indem er ihn in zum Beispiel bei sich in einer Zinkwanne speichert und dann, wenn man ihn braucht, wieder dem System zuführt. Neben Batteriespeichern gibt es eben auch solche technologischen Möglichkeiten, die wir uns genau anschauen sollten. Und vielleicht darf ich ein letztes Beispiel sagen. Es gibt in der Schweiz und Frankreich ein Unternehmen, das heißt Transmutex. Die haben eine Technologie, mit der man gebrauchten nuklearen Abfall, den wir bisher nicht entsorgen und entlagern können, behandelt, sodass die Menge des zu entlagernden nuklearen Abfalls um 80% reduziert wird und die Strahlung von 1 Million Jahre auf 800 Jahre runtergebrochen wird. Es ist immer noch viel, aber es ist eben sehr viel weniger als das, was wir bisher haben. Solche Technologien, Kernfusion, neue Generationen von Kernkraftwerken müssen wir uns offen angucken. Und diejenigen, die das verhindert haben, die haben Ideologie betrieben und nicht eine offene Prüfung dessen, was wirklich für den Klimaschutz notwendig ist.
Ja, Thema Ideologie, also ich stelle immer wieder fest, jetzt zum Beispiel die Politik der Grünen Partei, also da wird Windkraft, da wird Solarenergie wird propagiert und wenn es dann in die Umsetzung vor Ort geht, dann sind es meistens grüne Gruppen, die sich gegen das Windkraftwerk wehren, weil dort irgendwelche Vögel fliegen oder sagen, okay, dieser Solarpark, der erhitzt die Umgebung so stark, das ist alles ganz schlecht für Flora und Fauna. Also gibt es da auch ein Problem von der Ideologie in die praktische Umsetzung innerhalb dieser, ich nenne es jetzt mal, grünen Bewegung aus Ihrer Sicht?
Wie immer sind Bewegungen, das gilt links wie rechts, haben immer sehr viele differenzierte Sichtweisen, wenn man genauer hinguckt. Es gibt sehr vernünftige, sehr kluge Grüne, die einfach sagen, wir stehen vor einem enormen Problem, müssen das lösen und wir müssen ja auch den Grünen dankbar sein, dass sie uns auf dieses Thema mit einer großen Kraft hingewiesen haben. Also sie haben da schon ihre große Rolle gespielt. Dann gibt es aber die Grünen, denen ist das Klima, ich will nicht sagen egal, aber denen ist die konkrete Umwelt meiner Umgebung wichtiger. Die wollen eben, dass die Frösche gut leben und die wollen, dass die Wälder in ihrer Umgebung so schön sind und bleiben und wollen die nicht durch Windräder verunstaltet haben und schon gar nicht durch irgendwelche Pipelines oder Hochspannungstrassen. Und das sind sozusagen die Grünen, die stärker für Biodiversität, Umweltschutz eintreten. Und die stehen traditionell in einem Spannungsverhältnis mit den Klimaschützern bei den Grünen. Also es gibt eine Reihe von ganz unterschiedlichen Auffassungen. Es gibt auch die ganz großen Ideologen, die sagen, uns ist Deindustrialisierung gar nicht so unrecht. Dann wird dieser kapitalistische Staat geschwächt. Und dann, also es gibt sehr viele antikapitalistische Grüne, die in Wahrheit nicht gegen den Klimawandel kämpfen, sondern gegen das System. Und wir haben ja immer wieder System Change, not Climate Change. Mhm. Haben Sie in vielen Demonstrationen, auch von Fridays for Future gesehen. Ganz unterschiedliche Gruppen und ich plädiere immer dafür, genau hinzugucken und mit sehr vielen Grünen arbeite ich sehr gut und sehr gerne zusammen und andere, finde ich, muss man bekämpfen.
Ja, Menschen mitnehmen ist, glaube ich, ganz wichtig bei Transformationsprozessen. Also das gilt, glaube ich, für alle Themen. Und jetzt das Thema Heizungsgesetz hat ja das Land schon gespaltet. Also viele Menschen, insbesondere die ein Eigenheim besitzen, die haben sich nicht mitgeholt gefühlt. Die hatten Angst, dass der Robert Habeck vorbeikommt und die Heizung verbietet und man nicht mehr mit Ölheizung heizen darf. Und ganz, ganz viele unbekannte Dinge, die dort propagiert wurden. Es wurde Angst geschürt, teilweise auch zu Recht, weil es handwerklich schlecht war. Wie kann man dann aus Ihrer Sicht Menschen bei dem Thema Energiewende besser mitnehmen, als wir das vielleicht in der Vergangenheit getan haben?
Indem wir es ein bisschen realistischer machen. Indem wir die Energiewende vom Über-Ehrgeiz befreien. Ich weiß nicht, wie es Ihnen in Ihrem privaten Leben gegangen ist. Bei mir ist immer so, wenn ich ehrgeizig war und habe mir hohe Ziele gesetzt, die meine Kräfte mobilisiert haben, dann war ich hinterher dankbar dafür, dass ich mich auf die Reise begeben habe. Wenn ich mir zu hohe Ziele gesetzt habe, wenn ich zu viel wollte, zu viel auf einmal, bin ich meistens gescheitert. Und ich glaube, dass Ehrgeiz gut ist für die Energiewende, aber das, was wir gemacht haben, immer noch mal 5 Jahre eher als die EU klimaneutral sein. Die EU sagt 2050, die Deutschen 2045. Mhm. Immer noch was draufsetzen, nicht 2-Grad-Ziel, wie es lange hieß, also die Erderwärmung unter 2 Grad halten, sondern einfach mal so 1,5 Grad. Dieser Über-Ehrgeiz, der geht den Menschen auf den Keks, weil sie merken inzwischen, dass die Kosten dafür so gewaltig sind, dass wir eben nicht mehr konkurrenzfähig sind, dass die Energie nicht mehr bezahlbar ist. Und dieser ganze, nicht wahr, das Wind- und Sonnenenergie, die Wind und Sonne, die nehmen keinen Preis. Also die sind sozusagen umsonst vorhanden. Das ist eine solche Lüge gewesen, weil wenn man sie nutzen will, muss man natürlich Anlagen bauen, man muss Netze bauen. Damit kommen völlig neue Kosten auf uns zu. Und man muss vor allen Dingen für die Zeit, wo die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, ja ein völlig intaktes Energiesystem in der Hinterhand behalten, weil wir nicht sagen können, oh, wenn die Hütte im Saarland mal ein paar Stunden keinen Strom mehr hat, dann ist auch nicht schlimm. Da werden Milliarden vernichtet innerhalb kürzester Zeit. Und diesen Blick, ich glaube, dass in dem Moment, in dem alles ein bisschen schwieriger wird und die Menschen merken, es geht jetzt doch ans Eingemachte. Bosch hat gerade wieder Tausende von Arbeitsplätzen gestrichen. Wenn die Leute merken, es geht um ihren Arbeitsplatz, wir können nicht mehr alles so einfach verteilen, dann gucken sie mehr auf Kosten, auf Effizienz. Und dann durchschauen sie, dass dieses ganze Wolkenkuckucksheim, das man ihnen da porträtiert hatte mit einem neuen Wirtschaftsbunder aus Erneuerbaren, dass das eben nicht stimmt. Und nochmal, damit sage ich gar nichts gegen die Erneuerbaren. Aber ich sage was dagegen, dass man glaubt, man könne darauf ein neues Energiesystem aufbauen und gleichzeitig ein Industrieland und bleiben und Wohlstand erhalten.
Sie sind ja auch international sehr gut vernetzt. Sie waren in der Politik, in der Wirtschaft und Ihnen fallen ja sicherlich auch Beispiele außerhalb von Deutschland ein, von Ländern oder Städten, die das besser gemacht haben mit der Energiewende. Also haben Sie da ein konkretes Beispiel, wo Sie sagen, okay, das ist richtig gut umgesetzt und da könnten wir uns ein Beispiel dran nehmen?
Ich würde zum Beispiel sagen, wenn wir uns Großbritannien angucken, die haben sehr viel entschiedener als wir sich von der Kohle getrennt, indem sie gesagt haben, wir machen einen Dash for Gas. Also sie haben, obwohl sie sehr viel Kohle im eigenen Land haben und traditionell ja ihren Wohlstand auf der Kohle aufgebaut haben, Industrialisierung und so weiter, haben sie gesagt, wir wollen raus aus der Kohle und haben sich für Gas entschieden. Bei uns hat man gesagt, Gas ist aber auch schlimm. Wir gehen gleich auf die Erneuerbaren. Und hat eben versucht, sozusagen alles auf einmal zusammenzukriegen. Das ist, glaube ich, ein Fehler. In Amerika hat man zum Beispiel gesagt, wir gucken uns jetzt an, was machen wir mit Kernfusion. Kernfusion ist zum Beispiel ein Thema, da haben wir jetzt zum Glück ein paar sehr gute Start-ups, zum Beispiel Proxima Fusion oder Marble, die sagen alle, wir werden in den nächsten 10 Jahren die ersten kommerziellen Reaktoren bei der Kernfusion haben. Hm. Also andere Länder gucken sehr viel stärker als wir, gerade in Skandinavien oder in Kanada und in Polen, auf Small Modular Reactors im Nuklearbereich. Gerade auch Länder, die früher ganz massiv wie Schweden gegen Kernkraft waren, haben da eine Veränderung vorgenommen im eigenen Land. Und nochmal, ich will gar nicht sagen, dass das alles richtig ist. Ich will nur sagen, wir müssen dafür offen sein. und wir müssen es prüfen und sollten nicht gleich sagen, aus ideologischen Gründen, alles, was nicht erneuerbarer ist, ist vom Teufel. Und das ist passiert. Vielleicht darf ich Ihnen ein ganz konkretes Beispiel noch sagen. Ich bin im Kosovo gewesen. Da gibt es ein furchtbar altes, riesiges Kohlekraftwerk mit 3 Blöcken. Sehen Sie, aus jedem Teil des Kosovo sehen Sie diese Rauchschwaden hochkommen. Ich bin da gewesen mit Alstom-Ingenieuren. Und dann haben wir überlegt, ob wir dieses Kohlekraftwerk nicht mit ganz einfachen Maßnahmen modernisieren und den Ausstoß von CO2 drastisch zurückfahren. Dafür gibt es noch keine Finanzierung, weil die EU sagt, wir investieren nicht oder niemand soll in fossile Energiequellen investieren. Also Weltbankmittel, Mittel der Europäischen Investmentbank kriegten sie nicht dafür, weil es ja fossil war. Mhm. So, und das bin neulich wieder im Kosovo gewesen. Das Ding steht da immer noch. Es ist nicht modernisiert worden. 10 Jahre lang sind weiter CO2 in die Luft geblasen worden. Warum? Weil man gesagt hat, bloß nicht in Kohle investieren. Aber wenn die Kohle doch effizienter rausgekommen wäre, wäre das doch gut gewesen. Das nenne ich Ideologie.
Ja, Herr Pflüger, vielleicht zum Abschluss, wenn Sie jetzt einen Wunsch an die Politik oder an die Gesellschaft frei hätten, welcher wäre denn das?
Na, ich würde sagen, gebt jetzt der Katharina Reiche eine Chance. Die hat ein Monitoring gemacht mit dem EWI in Köln und hat deutlich gemacht, es kommt in der Zukunft stärker auf Effizienz, auf Versorgungssicherheit, auf Bezahlbarkeit von Energie an. Und wir müssen das Klimathema, das wichtig bleibt, in eine andere, neue Balance mit der Wirtschaftlichkeit und der Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes bringen. Und da ist ja gleich viel Kritik über sie hereingebrochen. Sie hat zum Beispiel gesagt, wenn einer ein Solarpanel auf seinem Dach errichten will, ist das gut. Aber das rechnet sich inzwischen von allein. Das muss sie nicht noch subventionieren. Und schon wird ihr vorgeworfen, sie wolle den Zubau stören. Nein, wir sollten ihr eine Chance geben. Ich glaube, dass wir dabei sind, eine richtige Kurskorrektur durchzuführen. Und die sollten wir uns jetzt angucken und sie positiv begleiten.
Herr Pflüger, vielen lieben Dank. Wir werden Ihr Buch auch noch verlosen. Also einfach in den Shownotes gucken. Dort gibt es alle Infos zur Verlosung. Und nochmals vielen lieben Dank für das Gespräch.
Sehr gern. Alles gut.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.